Die nächste Sendung ist eine weitere Sendung in der Reihe Bevölkerungspolitik. Und zwar geht es heute um das Thema frauenfindliche Praktiken in der Gynäkologie. Am nächsten Montag ist dann die letzte in dieser Reihe und dann diskutieren ein paar Frauen, warum sie Kinder haben oder warum sie kein Kind haben oder was für Probleme um das herum entsteht. Also, jetzt kommt die Sendung über frauenfindliche Praktiken in der Gynäkologie.
Let's do some celebrating. Come on, honey, don't hesitate now. Me and you, it was true. I was so forsaken. Oh, now the tables have turned my move. I believe. I'll be taking my-
Bevölkerungspolitik ist nicht an und für sich etwas Schlechtes. Man könnte sie sich auch so vorstellen, dass sie der gesamthaften Bevölkerung dient. So wie sie heute läuft, bezweckt sie aber etwas anderes, als den Menschen ein gutes und würdiges Leben zu ermöglichen. Bevölkerungspolitik heute kann man gleichsetzen mit dem Versuch, die Bevölkerung zu kontrollieren. In früheren Sendungen haben wir gezeigt, dass Bevölkerungspolitik ein Instrument vom herrschenden imperialistischen und patriarchalischen System ist, dass sie eingesetzt wird, um Macht über Menschen, Gebiet und Rohstoff zu erlangen und zu behalten.
Im Gegensatz zu der Dritten Welt, wo sie in Form von Sterilisationsprogramm, Familienplanungs- und Bevölkerungspolitik sichtbar wird, ist die Bevölkerungspolitik bei uns schwer fassbar. Sie zeigt sich in der Arbeitsplatzpolitik, wo kurz gesagt Frauen als Arbeitsreserve gebraucht und je nachdem eingestellt oder entlassen werden, im Wohnungsbau, die Wohnungen werden auf Kleinfamilien zugeschnitten, in der Familienplanung und vor allem in der Gynäkologie. Diese verschiedenen Gebiete sind entsprechend der Rolle der Frauen in unserer Gesellschaft organisiert. Was die Gynäkologie betrifft, ist das Gebiet, das am direktesten Einflussmöglichkeiten auf die Frauenkörper und ihre Gebärfähigkeit gewährt. Bezüglich einer Kontrolle der Frauen ein wichtiges Instrument. Ich weiss nicht, ob ihr, die heute zuhört, die ersten beiden Sendungen zur Bevölkerungspolitik gehört haben. In diesen Sendungen haben wir versucht aufzuzeigen, dass und wie Bevölkerungspolitik über die Gebärmütter der Frauen läuft, mittels Sterilisations- und Zwangssterilisationsprogramm in der Dritten Welt. Wir haben uns gefragt, ob wir bei uns auch den direkten Zusammenhang zwischen Bevölkerungskontrolle und Gynäkologie antreffen.
Erstens ist sie auch bei uns die Möglichkeit, Frauen und das Gebären zu kontrollieren. Durch das, dass Verhütungswissen und Abtreibungsmöglichkeiten in den Händen von Gynäkologen sind, ohne Selbstbestimmung von uns Frauen. Zweitens ist die Forschung bei uns und in der Dritten Welt ein Wechselspiel. Da werden schnelle, billige Sterilisationsmöglichkeiten erforscht, die an Drittweltfrauen massenweise angewendet werden. Ein Beispiel dafür ist der Dr. Lindemann in Hamburg. Andererseits werden an diesen Frauen jahrelang die Pille oder die Spirale ausprobiert, bevor sie dann bei uns auf den Markt kommen. Auf das heutige Thema frauenfindliche Praktiken in der Gynäkologie sind wir gekommen, weil wir beim Recherchieren zum Thema Bevölkerungspolitik auf die verschiedenen Sachen gestoßen sind, wo wir nachher noch drauf kommen. Und weil ein Teil von uns alltäglich im Gesundheitswesen damit konfrontiert wird. Das Zusammentragen von den verschiedenen sexistischen Vorfällen in der Gynäkologie hat uns erneut betroffen gemacht. Es ist eine Betroffenheit, die wir alltag spüren und wieder verdrängen. Das, was anderen Frauen passiert ist, kann auch uns passieren. Einfach, weil wir Frauen sind.
Was für Schrei, das muss man wissen.
Gynäkologie hat ihre Geschichte. Dass sie heute so läuft, ist kein Wunder, wenn wir nachforschen, wie die Männer an die Gynäkologie hergekommen sind. Die Gyni war während Jahrhunderten das Gebiet der Frauen. Sie haben das Wissen über Verhütung, Abtreibung, Geburtshilfe und im Allgemeinen über die Behandlung von Krankheiten gehabt. Sie waren die Ärzte vom gewöhnlichen Volk. Ihr Wissen hat auf der Erforschung von Wirkung und Gebrauch von Kräutern und anderen Behandlungsmethoden basiert. Die gesammelten Erkenntnisse sind von Generation zu Generation weitergegeben worden. Und weil sich die Medizinerinnen kollektiv organisiert haben und an ihren Versammlungen Ratschläge und Erfahrungen austauscht haben, hat sich ein Reichtum von Wissen entwickelt, der für viele wissenschaftliche Erkenntnisse wichtig war.
Wenn wir die Geschichte von einzelnen von diesen Frauen genauer anschauen, fällt uns auf, dass sie stark, wissend, forschend und durch das unabhängig waren. Das heisst, viele von ihnen waren weder verheiratet noch im Kloster. Das waren die damals üblichen Formen von Frauenleben. Sondern sie haben sich außerhalb der gesellschaftlichen Norm behauptet. Es ist schwer zu sagen, wie und warum genau diese Kampagne gegen die Frauen angefangen hat, die schliesslich in einem regelrechten Hexenwahn ausgeartet ist. Im Verlauf von 3 Jahrhunderten sind 7 bis 9 Millionen Frauen ermordet worden. Es würde in diesem Zusammenhang zu weit führen, die ganzen gesellschaftlichen Zusammenhänge und Entwicklungen von selber Zeit aufzuzeigen. Ich möchte mich nur auf ein paar wichtige Punkte beschränken.
Einmal ist da die Etablierung von einer bürgerlichen Schicht, die ihre Söhne an die neu gegründeten Universitäten geschickt haben. Obwohl die medizinischen Fakultäten im 16. und 17. Jahrhundert ausser Abführkuren und Aderlässe nichts anzubieten hatten, haben die dort ausgebildeten Pseudomediziner aus der Oberschicht den vollumfänglichen Machtanspruch auf dem Gebiet gehabt. Den Kirchen andererseits sind die unabhängigen Frauen schon lange ein Dorn im Auge gewesen. Ihr Verhalten, das nicht religiös passiv war, ihre Unabhängigkeit, ihre Nicht-Unterwürfigkeit, hat nicht dem Bild der Madonnenfrau entsprochen, das die Kirche entworfen hat.
Im Jahr 1486 ist das erste Buch gegen diese Frauen, Hexenhammer genannt, von 2 Dominikanermönchen herausgegeben worden. Dort drin haben die Frauen als lüsterne, sexbesessene, unreine und mit dem Teufel kopulierende Weiber dargestellt. Sie haben behauptet, Frauen kommen mit teuflischer Hilfe zu ihrem Wissen und Können. Also mit anderen Worten, es ist den Frauen nicht gegeben, selber zu denken. Und wenn sie es trotzdem machen, haben sie mit dem Teufel zu tun und müssen darum umgebracht und aus der Welt geschafft werden.
Besessenheit, Gesellschaft von abweichenden Frauen reinigen zu müssen, ist von der Kirche im aufstrebenden Machtblock von akademischen Männern und der Reichen ins Volk hineingetragen und in ganz Europa verbreitet worden. Die Erfindung der Druckerpresse ist ihnen bei der Verbreitung ihrer Hetzschriften sehr gelegen gekommen.
Das ist die erste Massivkampagne, die so breit gegen Frauen geführt worden ist. Sie hat nicht nur Medizinerinnen und Heilerinnen betroffen, sondern einen grossen Teil der weiblichen Bevölkerung. Die Frauen, die als Hexen angeklagt worden sind, sind meistens so extrem gefoltert worden, dass sie alles und jedes zugegeben haben, was ihre Folterer von ihnen verlangt haben. Auf diese Weise haben die Frauen, die Nachbarin, die Mutter, die Tochter, die Grossmutter, die Enkelin denunziert und so sind ganze Familien, Sippen und Dörfer ausgerottet worden. So sind zur Zeit vom Hexenwahn, wo 1650 seinen Höhepunkt erreicht hat, 7 bis 9 Millionen Frauen geschlachtet worden. In Toulouse sind es zum Beispiel 400 in einem Tag gewesen. In 2 Dörfern vom Bistum Trier sind 1585 noch 2 Frauen am Leben gewesen. In Neapel, Marseille und Nyon hat es Massenselbstmörd von Frauen gegeben, die so wollten die Inquisition entgehen. Dass diese Massaker in der offiziellen Geschichtsschreibung bis heute kaum vorkommen, bringt mich dazu zu behaupten, dass die Gesellschaft heute Frauenmord als noch immer nicht erwähnenswert anschaut.
Also, das Ganze nochmal zusammengefasst. Es ist nicht wissenschaftliche Überlegenheit, die die männlichen Ärzte erfolgreich gemacht hat. Es hat vielmehr eine aktive Machtübernahme der Männer stattgefunden. Wichtige Interessen sind auf dem Spiel gestanden. Die wirtschaftliche und politische Monopolisierung der Medizin bedeutet Kontrolle. Die Herrschaft auf dem Gebiet der Medizin bedeutet Macht. Zum Beispiel darüber zu bestimmen, wer leben, wer sterben darf, wer fruchtbar, wer unfruchtbar, wer verrückt und wer normal ist.
Das Massaker an den Heilpraktikerinnen ist Ausdruck von einem Geschlechterkampf einerseits und Teil von einem Klassenkampf andererseits gewesen. Die Medizinerinnen sind Volksärzte und Bestandteil von der Subkultur vom Volk gewesen. Die männlichen Ärzte hingegen haben der herrschenden Klasse dient und dank deren haben sie sich etablieren können. Und die meisten von ihnen dienen auch heute noch den Herrschenden. Auf die Massaker an den Heilpraktikerinnen ist der Aufstieg von männlichen Hebammen gefolgt. Denen hat man schliesslich den Titel Gynäkologe gegeben. Wer sie sind und was sie praktizieren und wie wir uns da dagegen wehren können, darüber berichten wir in der heutigen Sendung.
Oh.
Brigitte, vor ein paar Wochen hast du dein Praktikum als angehende Ärztin auf einer gynäkologischen Abteilung von einem Spital fertig gemacht und bist dann zu uns gestossen, weil du gehört hast, dass wir diese Sendung machen. Ich möchte dich jetzt mal fragen, wie dir das Praktikum so eingefahren ist, was du erlebt hast, so allgemein.
Ja, also die Zeit war für mich ein rechter Stress gewesen. Eigentlich nicht von der Arbeitsbelastung her, aber mehr von dem her, was so mit den Frauen gelaufen ist, zwischen den Frauen und den Ärzten in dem Spital abgelaufen ist. Was mich am meisten betroffen hat, ist die totale Destruktivität, die da betrieben wird. Es gibt kaum eine Behandlung, die konservativ ist, die nicht operiert wird. Und bei den meisten Operationen wird irgendetwas rausgeschnitten oder rausgerissen oder weggenommen.
Also was wird denn da zum Beispiel rausgeschnitten oder rausgerissen?
Ja, also eine der häufigsten Operationen, die gemacht worden ist in dem Spital, waren Gebärmutterentfernungen gewesen. Bei dieser Operation wird die Gebärmutter rausgenommen. Meistens werden die Eierstöcke drin gelassen, aber wenn nur eine minime Veränderung am Eierstockgewebe vorgelegen ist, haben wir auch die Eierstöcke rausgeschnitten, eigentlich recht skrupellos und zum Teil ohne Patientinnen vorher zu informieren. Vielmal sind die Operationen durchgeführt worden, weil Frauen chronische Blutungen hatten oder Zwischenblutungen. Auch dann, wenn eindeutig keine bösartige Veränderung vom Uterusgewebe vorgelegen ist. Die Operation ist auch noch bei relativ jungen Frauen durchgeführt worden, die um die 35, 40 waren. Für mich ist es eigentlich eine recht beschissene Art von Behandlung, weil alle Fragen, die so im Raum stehen, um so eine Operation und wegen der Beschwerden der Frau einfach vom Tisch gefegt werden.
Also wenn ich dich recht verstehe, heisst das in dem Fall für dich, dass so Blutungen nicht primär Ausdruck von einem körperlichen Leiden sind, sondern vielleicht von Schwierigkeiten, von Puffern, die herum sind?
Ja, für mich ist das recht klar. Ein Zeichen von einer Frau, dass sie es einfach nicht mehr schafft, dort, wo sie lebt. Dass etwas nicht mehr stimmt. Bei ihren Beziehungen, an ihrem Arbeitsplatz oder einfach in der Welt, in der sie drin lebt, dass sie es nicht mehr aushaltet. Dass etwas müsste geändert werden. Ja, für mich ist so eine Blutung eigentlich wie ein Schrei von einer Frau, die vielleicht keine Möglichkeit hat, sich verbal auszudrücken, weil sie das nie hätte können lernen, nie hätte dürfen lernen und weil ihr kein anderer Weg mehr bleibt, als das auf eine körperliche Art auszudrücken, dass es nicht mehr so weitergehen kann.
Also das heisst ja in dem Fall, wenn man dann die Gebärmutter rausnimmt, dass dann einfach der nonverbale Protest von denen, also der nonverbale Protest ihnen auch noch weggenommen wird.
Ja, für mich ist es recht klar so. Also mir ist ein Sinn gekommen, dass man ja vom Muttermund redet. Und auf eine Art denke ich, sei wie ein Mundtot machen von diesen Frauen. Also man nimmt ihren anderen Mund, ihren Muttermund auch noch raus und löst so den nonverbalen Schrei endgültig aus.
Also es ist ja so, dass Frauen für so Operationen müssen ihr Einverständnis geben. Kannst du dir irgendwie vorstellen oder hast du herausgefunden, warum die Frauen überhaupt ihr Einverständnis dann geben, wenn ja die Operationen unter diesen Vorzeichen passieren?
Ja, es gibt sicher verschiedene Gründe dafür. Ein Grund ist, dass Frauen schlecht informiert worden sind, dass ihnen überhaupt keine Alternativen geboten worden sind, weil auch kein Interesse an anderen Möglichkeiten von Behandlungen da gewesen sind. Sie sind auch nicht klar über die Folgen dieser Operation aufgeklärt worden oder nicht. Nicht so, dass sie auch mit ihren Gefühlen das haben nachvollziehen können. Oft ist auch eine massive Krebsangst hinter einer Einwilligung zu einer Operation gestanden. Und gerade über die Angst sind Frauen zum Teil massiv manipuliert worden, sodass sie schneller die Einwilligung zu einer Operation gegeben haben, weil sie das Gefühl hatten, so können sie die Möglichkeit von Krebsentstehung ihrer Gebärmutter ausschalten.
Also warum haben denn die Frauen gerade vor Krebsangst? Weil es könnte ja auch etwas anderes sein.
Ja, sicher ein Grund, der zu dieser Krebsangst geführt sind, diese Routineuntersuchungen, was ich zwar nicht schlecht finde, aber wo auf eine Art gemacht wird, dass sie nicht zu mehr Eigenverantwortung von diesen Frauen führt, sondern mehr zu einer ängstlichen Hilflosigkeit, wo sie eben gerade schneller bereit sind, so eine Operation auf sich zu nehmen. Es ist auch oft so gelaufen, dass wenn man gemerkt hat, dass eine Frau Angst vor Krebs hat, dass man dann noch schneller so eine Operation durchgeführt hat, dass das eine Art, ja, eine Möglichkeit war, um die Angst auszulöschen.
Ist ja eigentlich auch komisch, dass also vor allem mit der Gebärmutter so eine starke Krebsvorsorge gemacht wird. Also wenn ich mir vorstelle, was geraucht wird oder sonst alles gesundheitsschädigend zusammen ist, dann müssten ja viel mehr Leute auf andere Organe bezogen Krebsvorsorge machen oder müssten sich regelmässig kontrollieren lassen.
Also ich kann dir im Moment auch keine eindeutige Antwort geben. Ich merke einfach, dass gerade Gebärmutter ein Ort ist, wo sehr schnell eine Angst vor Krebs bei den Frauen entsteht. Gerade wenn sie Blutungen haben, ist ihr erster Gedanke sicher der, ich habe Krebs. Es ist auch kein Ort, wo so oft von einer Möglichkeit vom Krebs geredet wird, gerade in der Medizin. Und ich kenne eigentlich sonst auch keinen Körperteil vom Menschen, der aus Angst vor Krebs zum Beispiel einfach rausgeschnitten und entfernt wird.
Also wir gehen ja in dieser Sendung vor allem auf sexistische Praktiken ein. Ich möchte dich jetzt fragen, was neben dem, was du bis jetzt gesagt hast, wo ich schon recht sexistisch finde, ob es da so ganz klare Sachen gibt, die dir aufgefallen sind während deinem Praktikum?
Ja, ich habe recht viele so Formen von sexistischer Unterdrückung auch erlebt. Viele sind nonverbal abgelaufen. Das Auftreten vom Arzt, der Frau gegenüber, sein Benehmen, Sachen, die man eigentlich mehr erleben und miterleben muss. Es gibt aber ein ganz klares Beispiel, das ich aufzählen kann. Zum Beispiel, dass gerade im Operationssaal, wenn eine Frau nackt und hilflos da liegt und sich nicht wehren kann, über sie irgendwelche anzügliche Sprüche gemacht werden und über sie gelacht wird. Oder der Gynistuhl, wo die Frau recht ausgeliefert drauf liegt, das Gesicht vom Arzt kaum sieht und wo ihre Untersuchungen durchgenommen werden, ohne ihr genau zu erklären, was jetzt gemacht wird und wo zum Teil auch recht schmerzhaft sind. Wenn eine Frau sich dann verkrampft, dann wird sie angeflucht und fertig gemacht, was nicht gerade zu einer Entkrampfung führt, was ja klar ist. Und ich habe auch erlebt, dass Frauen eben viel entspannter sind, wenn sie von Frauen untersucht werden und nicht von Männern. Es gibt in dem Gynäkologiebereich auch Wörter, die recht sexistisch anmuten. Zum Beispiel wird von Revision oder von Service geredet, wenn einer Frau der Uterus rausgeschnitten wird. Und dann frage ich mich einfach, ob eine Frau eine Maschine ist und wozu soll sie dann funktionieren, für was wird sie revidiert und im Interesse von wem dann? Was mir auch noch recht eingefahren ist, dass gerade alte Frauen, ältere Frauen, dass denen überhaupt kein Recht mehr auf Körperlichkeit, auf Sexualität zugestanden wird. Zum Beispiel gibt es ein Ausrufzeichen in der Krankengeschichte, wenn eine Frau mit 50, 55 noch Geschlechtsverkehr hat. Oder es ist eh klar, dass eine verwitwete Frau in diesem Alter, dass bei der nichts mehr mit irgendwelchen Männern oder anderen Frauen läuft. Oder es wird gelacht über eine alte Frau, wo ihr etwas daran gelegen ist, dass ihr nicht einfach Brüste amputiert werden. Und man findet es lächerlich, dass eine alte Frau noch Wert auf ihren Körper legt. Und so Sachen sind recht viel gelaufen, wo für mich auch eine Form von Verachtung drin ist, die ich schlecht vertreibt habe.
Ich habe auch schon gehört, dass bei gewissen Operationen die Scheide verengt wird. Und also, ich habe mich dort auch schon gefragt, für was das eigentlich gut soll sein. Und habe mir auch schon überlegt, dass wahrscheinlich nur ein Typ auf so eine Idee kommen kann.
Ja, das stimmt, dass es so Operationen gibt. Und ich will eigentlich mich nicht darüber auslassen, ob das medizinisch notwendig ist oder nicht. Es ist einfach eine Form von Operation, die durchgeführt wird. Aber mir ist einfach auch schon passiert, dass dann die Ärzte während der Operation gesagt haben, nachdem so eine Scheide verengt wurde, jetzt bist du wieder 20 Jahre jünger. Und ich mich dann einfach gefragt habe, für wen das denn die Frau jünger ist. Und mich vorstellen kann, dass sie ihre eher Schmerzen verursacht, wenn sie so mit einem Typ schläft. Und das einfach mit der Fantasie von dem Arzt zu tun hat. Und nicht mit der wirklichen Verjüngung von dieser Frau. Es gibt auch Operationen, die bei älteren Patientinnen durchgeführt werden, wo die ganze Scheide weggeschnitten wird und nur noch ein kleines Grübel übrig bleibt. Und da sage ich mir einfach, dass wahrscheinlich nur ein Mann auf so eine Idee kann kommen, so eine Operation zu entwerfen und durchzuführen.
Also wenn ich mir überlege, was du bis jetzt so gesagt hast, habe ich das Gefühl, dass das Verstümmeln von Frauen oder das noch unselbstständiger machen von Frauen in der Gynäkologie einfach eine wissenschaftliche Legitimierung findet. Also sehe ich das falsch oder übertrieben oder was?
Ja, ich habe manchmal auch das Gefühl gehabt, obwohl jetzt das vielleicht recht eine gewagte Aussage ist, die wissenschaftlich überhaupt nicht zu belegen ist. Aber manchmal habe ich das Gefühl gehabt, dass die Ärzte auch ein Interesse haben, so eine Frau zu verstümmeln. Oder anders gesagt, dass die Ganzheit von einer Frau wie eine Bedrohung für die Männer war und dass sie gerade durch eine Operation haben können, Macht über die Frau gewinnen und sie ihnen auf eine Art zu unterwerfen.
Hast du irgendwie das Gefühl, dass so Gynäkologie, dass man das so als etwas Abtrennendes kann nehmen, das so völlig auf einem wissenschaftlichen Gleis läuft? Oder hast du das Gefühl oder gesehen, dass das auch sonst zu tun hat mit Frauen oder mit Gesellschaft? Oder was ist das für dich?
Ja, also für mich hat es ganz klar mit der allgemeinen Situation der Frau in der Gesellschaft zu tun, wo ihr einfach überhaupt keinen Raum und keine Möglichkeit geben wird, ihre eigenen Bedürfnisse kennenzulernen, zu formulieren und auch durchsetzen zu können. Ihnen auch keine Möglichkeit geben wird, selber Entscheidungen zu fällen und die Entscheidungen auch durchleben zu können. Sicher ist auch gerade die Form von Verstümmelung ein Bild von dem, was in unserer Gesellschaft oft auch gerade mit den Frauen läuft. Dass dort, wo sie versuchen, etwas ganzheitlich zu leben, dass sie dort unterdrückt und fertig gemacht werden.
Si faceva chiamare dottore perché aveva la laurea d'onore. Era lui che faceva portire le compagne per 100.000 lire. Ma se negli occhi tuoi c'è paura, la sua voce si fa più dura. Se la paura diventa grande e se hai bisogno di una voce umana, per abortire tu devi tacere come una lesbica o una puttana. Lui ti sta facendo un piacere, tu stai solo scontando un errore. Così per te non c'è umiliazione, tanto non hai pagato un milione. anche se poi lo avessi pagato, neanche quel prezzo sarebbe bastato minimamente a negare il riscatto di chi è schiavo ed accetta il baratto. Per liberare il tuo corpo in catene devi spezzare chi te le tiene. Per liberare il tuo corpo in catene devi spezzare chi te le tiene.
Ein weiteres Beispiel von frauenfindlicher Praxis in der Gynäkologie. Wir haben herausgefunden, dass in verschiedenen Spitälern in Zürich Frauen ohne ihr Wissen gynäkologisch untersucht werden. Frauen, die wegen einem gynäkologischen Eingriff ins Spital müssen, kann es passieren, dass ihnen die Narkose bis zu einer halben Stunde verlängert wird. In dieser halben Stunde üben nämlich ein paar Medizinstudenten an ihren Üben, wie man ein Spekulum hineintut, wie man die Gebärmutter abtastet und so weiter. Die Frauen werden darüber nicht informiert und weil sie nach der Operation sowieso Schmerzen haben, wird sie auch den Schmerz vom Spekulum innen und auswürgen nicht misstrauisch machen. Medizinstudenten haben mir gesagt, dass der Lerneffekt in Bezug auf die Gynäkologie bei so einem Untersuch gleich null ist. Sonst wird in der Medizin doch immer so grosser Wert auf das Gespräch mit dem Patienten gelegt, dass er von seinen Beschwerden reden soll, von sich selber erzählen. Im Gyni-Unterricht langt eine blutige, narkotisierte Frau bzw. die Vagina und die Gebärmutter von einer narkotisierten Frau. Die Frau selber ist unwichtig. Wichtig ist der Fetisch, nämlich ihren Unterleib, für den Doktor. Schon in der Ausbildung werden die Medizinstudenten im Gebiet der Gynäkologie darauf konditioniert, Frauen draussen zu lassen, ihnen Selbstbestimmungsrecht zu nehmen.
Col capello dritto in testa e lo sguardo a pugnaletto se ne va. Monta in tram e aspetta al varco chi la sfiorerà. Ecco la spunta, lo metto, c'è cascato, zà. Una guardata, una bruciata, quel corco e non ci prova più. Tango della femminista. Tango della ribellion. Col sorriso un po' allupato e lo sguardo assatanato se ne va. Va per strada tutte l'ore, indoglie pare chi la fermerà. Ecco la spunta al bulletto, c'è cascato, zà. Una guardata, una bruciata, quel corco e non ci prova più. Aritango della femminista. Tango della ribellion. Con la chioma short al vento e il sorriso a tamo tanto se ne va. Fra la gente che cammina, che si intruppa e s'avvelena se ne va. De sta sola o in compagnia, gliene frega poco o niente, perché sa che se donna è una conquista, l'ha sgamato insieme a tante, chi la ferma più. Tango della femminista. Tango della ribellion.
Im Zusammenhang mit diesen frauenfindlichen Praktiken in der Gynäkologie sind uns auch ein paar juristische Fragen aufgetaucht. Wir haben darum, Susanne, sie ist Juristin, gefragt, was sie dazu meint. Ich habe gerade mal die erste Frage. Wir haben gehört von Frauen, die in Psychiatrie zwangseingewiesen worden sind. Sie sind dort nicht nur psychiatrisch behandelt worden, was ihr Problem war, sondern man hat sie auch gynäkologisch zwangsbehandelt.
Und zwar hat man ihnen, ohne sie zu fragen und ohne ihre Einwilligung, 3 Monate Spritzen verpasst. Was sagst du als Juristin da dazu?
Ja, ich würde mich zuerst einmal fragen, ob in einem Gesetz steht, dass man einen Patienten auch von einer psychiatrischen Klinik darf gegen seinen Willen behandeln. Und da stelle ich als erstes fest, dass es das nie ausdrücklich heisst. Es heisst zwar, man darf jemanden, der Geisteskrankheit hat, in eine geeignete Anstalt auch gegen seinen Willen einweisen. Das heisst dann auch, wenn man dem Patienten die nötige persönliche Fürsorge nicht anders kann erweisen. Aber dass man den Patienten dann auch gegen seinen Willen darf behandeln, steht nicht ausdrücklich. Und jetzt ist einfach die Frage, ob das heisst, dass man die Behandlung dann auch nicht darf machen. Es gibt Juristen und Ärzte, die der Meinung sind, weil eine Einweisung nur einen Sinn hat, wenn man den Patienten dann auch behandeln darf, sei eigentlich das Recht zur Zwangsbehandlung inbegriffen im Recht zu der Zwangseinweisung. Es gibt andere Juristen, die der Meinung sind, dass, weil eben das fehlt im Gesetz, dass die ausdrückliche Bestimmung, das Recht auf Behandlung, dass man dann nur darf behandeln, wenn der Patient einverstanden ist. Ich würde aber meinen, dass wir uns bei der Frage, die du gestellt hast, bei diesen gynäkologischen Behandlungen, die da nebenher laufen, müssen wir uns gar nicht auf den Juristenstreit einlassen, weil es ist ja klar, dass eine solche Behandlung überhaupt nicht im Zusammenhang steht mit dem Grund, wo die Patientin in die Klinik eingewiesen worden ist. Sind mir also keine Juristen bekannt, die Meinung vertreten, man dürfe praktisch alles machen, auch Sachen, die gar nicht im Zusammenhang stehen mit dem Zweck der Einweisung, sodass ich zur Auffassung komme, so das Verabreichen von einer 3-Monats-Spritze ist sicher nicht rechtmässig, wenn die Patientin damit nicht einverstanden ist.
Das heisst also ganz klar, es müssten sich alle Frauen, die so in der Psychiatrie eingewiesen worden sind, gegen solche Sachen wehren. Und auch die Angehörigen von diesen Frauen müssten sich dagegen wehren.
Das Problem ist, dass gerade in dieser Situation von einer Einweisung natürlich ja, ziemlich schwierig ist. Und du sprichst jetzt noch die Angehörigen an. Also was ich so von Ärzten höre, die in psychiatrischen Kliniken arbeiten, ist es halt eher so, dass die Angehörigen wollen, dass möglichst viel gemacht wird. Also ob man sich von dort in vielen Fällen kann Hilfe erwarten, weiss ich nicht. Aber juristisch möchte ich noch beifügen, dass das Einverständnis der Angehörigen zu einer so gynäkologischen Behandlung, das langt auch nicht, dass so eine Behandlung rechtmässig würde.
Es gibt Spitäler, bei denen man beim Eintritt einen Zettel unterschreiben, also wenn man zu einer Operation geht, dass man mit allem einverstanden ist, was man bei dieser Operation macht. Ist da zum Beispiel auch eingeschlossen, dass wenn man eingewiesen wird vom Hausarzt zum Rausnehmen von einer Gebärmutter, dass wenn der Operateur während der Operation findet, an diesen Eierstöcken stimme ich auch etwas nicht, dass die auch gerade rausgenommen werden. Ist das rechtlich haltbar oder kann man sich da auch wehren dagegen?
Also soweit ich weiss, muss man nicht unterschreiben, dass man mit allem einverstanden ist, was dann ja, während der Operation gemacht wird. Soviel ich weiss, betreffen die Vollmacht oder die Formular, wo man muss unterzeichnen muss, 3 Punkte. Erstens tut man darauf bestätigen, dass man vom Arzt aufgeklärt worden ist, was einem fehlt und was er für einen Eingriff plant. Zweitens muss man darauf bestätigen, dass man mit dem Eingriff einverstanden ist. Und drittens muss man bestätigen, dass für den Fall, dass sich im Laufe der Operation würde zeigen, dass eine Erweiterung, Also eben, wie du gesagt hast, auch die Entfernung der Eierstöcke, dass sich das als sinnvoll würde erweisen, dass man mit dem auch noch gerade einverstanden ist. Und da würde ich meinen, jetzt, du hast mich auf den dritten Punkt angesprochen, dass das nicht zulässig ist.